Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Die sechste Sabbatschul-Betrachtung beschäftigt sich mit dem Kampf. Ich weiß nicht, wie Sie zu kämpfen gewohnt sind. Vielleicht frustriert, mit letzter Kraft oder notgedrungen. Diese Lektionswoche ist überschrieben mit dem Titel Kämpfen mit vollem Einsatz. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast bereichert und Ihnen Auftrieb schenkt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sabbatschule, des Bibelgesprächs hier aus Bogenhofen. Wir machen uns weiter Gedanken über den Schmelztiegel. Wir werden uns heute auch Gedanken machen über den Heiligen Geist und den freien Willen und die Rolle des Menschen in diesen Konflikten. Ich darf meine Runde hier vorstellen. Zu meiner Linken sitzt der Raphael und die Agnessa. Und zu meiner Rechten habe ich den Hannes und den Christian. Bevor wir einsteigen in die Bibel, um miteinander zu studieren, wollen wir kurz miteinander beten. Unser allmächtiger Gott, ja, du nimmst uns in deine Schule und vor uns liegen so manche Prüfungen. Wir haben jetzt schon einige Wochen lang über diese Frage des Schmelztiegels nachgedacht, doch heute wollen wir weiter darüber nachdenken und ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt führst, dass du uns Klarheit schenkst und dass wir vor allem auch klar erkennen können, was ist jetzt unsere Aufgabe als Mensch und was sind die Dinge, die wir dir überlassen müssen und wo wir zuschauen dürfen, weil du für uns kämpfst. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Die Lektion heißt hier Kämpfen mit vollem Einsatz. Es ist die sechste Lektion. Könnt ihr so Erfahrungen erzählen, wo musstet ihr vielleicht schon mal mit vollem Einsatz kämpfen?
Ist schon lange her, aber ich muss an meine Kindheit denken. Da hatte ich einen guten Freund und wir haben uns oft zum Fußballspielen getroffen. Und keiner wollte verlieren, keiner wollte nachgeben, jeder wollte gewinnen. Das war ein unheimlich harter Kampf, wo wir, denke ich, beide mit vollem und ganzem Einsatz gekämpft haben immer. Mhm. Ja.
Ich habe auch an eine Begebenheit gedacht aus meiner Kindheit. Ich war beim Nachbarn und die hatten einen Swimmingpool bei sich. Und ich war nur ein paar Jahre älter als jemand anders, der da mitgeschwommen ist. Und der konnte noch nicht schwimmen, der war in seinem Schwimmreifen drin und er ist aus seinem Schwimmreifen rausgerutscht. Es war zu dem Zeitpunkt gerade kein Erwachsener da, der war in meinem Haus drin. Und natürlich wusste ich, ich muss den jetzt irgendwie helfen, aber ich war ja auch nicht viel älter. Und er war natürlich voll in Panik und ich habe versucht, ihn da rauszuholen aus dem Swimmingpool. Aber es war wirklich ein Kampf, weil er aus Panik versucht hat, raufzukommen. Es war voller Einsatz.
Ja, voller Einsatz, ja, genau.
Es ist schon viele Jahrzehnte her, da ist meine jüngere Schwester Vegetarierin geworden. Und dann haben wir diskutiert und dann wollte sie, dass ich auch Vegetarier werde, aber ich habe mich dagegen gewehrt. Und ich muss gestehen, es war jetzt kein Kampf auf, also wirklich ein richtiger Kampf im Sinne von, wir hätten gestritten, sondern es war für mich eine große Überwindung, das zu akzeptieren von der jüngeren Schwester, was sie mir mitteilen wollte. Und schlussendlich bin ich es dann auch geworden. Also es war aber eine längere Phase des Ringens, sage ich jetzt einmal.
Also in all den Beispielen höre ich auch, dass wir ja auch einen Willen haben und diese Willensstärke einen auch hilft, dann durchzuhalten, ja, in diesem Moment, beziehungsweise auch eine Entscheidung zu treffen. Ja, bleibe ich dran oder gebe ich jetzt nach? Dieser Wille ist uns gegeben. Ja. Okay, schauen wir mal rein in die Bibel, was uns dort jetzt erzählt wird. Es ist ja so die Kernfrage jetzt in dieser Woche gewesen, was ist jetzt unser Wille und wie kann man den auch einsetzen, gerade wenn es hier um Kämpfe geht oder um Schmelztiegel geht. Unser Text, den wir lesen wollen, steht in Johannes Kapitel 16. Johannes 16. Raphael, könntest du uns da mal lesen? Wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel lesen können, aber wir lesen mal hier Vers 8 bis Vers 13. Vor allem unter dieser Frage, wer ist jetzt hier der Geist der Wahrheit und was sind seine Aufgaben? Also Johannes Kapitel 16, Vers 8 bis 13.
Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen.
Dankeschön. Jesus nennt also hier den Heiligen Geist, Geist der Wahrheit. Warum nennt er ihn so? Was sind so die Aspekte, die uns hier gesagt werden? Was tut denn jetzt der Geist der Wahrheit alles für uns?
Für mich ist da der Vers 8 markant. Er überführt die Welt. Und dann werden jetzt drei Dinge genannt: Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ich habe mir da zu jedem Stichwort bei mir in meiner Bibel früher schon einmal einen Bibelvers dazu geschrieben. Sünde, da denke ich an Apostelgeschichte 2. Petrus sagt ihnen da in der Pfingstpredigt: Ihr seid die Mörder von Jesus Christus. Ja, Sünde. Gerechtigkeit, da denke ich an Römer Kapitel 3, wo Paulus erklärt, wie man vor Gott gerechtfertigt wird. Und Gericht, da denke ich dann an Offenbarung 20, wo das Endgericht da ist, auch über Satan und alles, was böse ist. Also das ist im Grunde die Frage, wie Erlösung funktioniert, wenn man das so zusammenfasst.
Okay. Das heißt, der Heilige Geist hat einen wichtigen Anteil daran. Ja. Okay.
Ja. Aber der ist... Er ist passiv in der Hinsicht, dass er das nicht mir überstülpen kann. Ja? Er kann mich überführen. Er, so wie der Hannes auch schon gesagt hat, er zeigt mir den Erlösungsplan auf, aber er kann mich nicht erlösen. Das ist letzten Endes meine Entscheidung, ob ich mich überführen lasse, ob ich mich in diese Wahrheit leiten lasse, ob ich das akzeptiere und umsetze, was er mir zeigt.
Das ist so wie bei meiner Schwester, ne? Die hat auch Argumente vorgebracht, aber entscheiden musste ich mich dann schlussendlich.
Ja, Wahrheit ist normalerweise so vielfältig, aber hier werden drei Kernpunkte genannt, die man auch irgendwo ja mit Wahrheit bezeichnen kann. Also wenn der Heilige Geist über die Sünde offenbart, dann offenbart eigentlich der Heilige Geist die Wahrheit über mich, dass ich mich in Wahrheit so sehe, wie Gott mich sieht, nämlich als Sünder. Und dass ich mich nicht alleine lösen kann, sondern dass ich, das ist dann der zweite Aspekt, dass ich die Gerechtigkeit brauche. Dass ich den Weg einschlagen muss, den Gott vorgesehen hat, um eben vor Gott gerecht zu werden. Und sicherlich ist auch gerade in unserer heutigen Zeit dieser dritte Punkt mit dem Gericht ganz wichtig. Viele glauben noch an Gott, aber können sich nicht mehr vorstellen, dass es einen Teufel gibt. Ich denke, dass es Gericht gibt, dass es den Teufel gibt, dass es einen Kampf zwischen Gut und Böse gibt. Das ist ein ganz wichtiger Wahrheitsaspekt, der auch in unserer Zeit extrem relevant ist.
Ich finde es ja auch so interessant, dass hier Wahrheit überhaupt erwähnt wird. Das bedeutet, es muss ja auch Lüge geben. Es muss eine Unwahrheit geben und es braucht einen Geist, der wieder die Menschheit in diese Wahrheit führt. Und das geht schon in Richtung großer Kampf für mich und das werden wir sicherlich jetzt auch näher betrachten. Aber ich finde es interessant, dass Gott sich hier so mit diesem Begriff auch identifiziert. Geist der Wahrheit.
Interessanterweise spricht Jesus hier, das letzte Abendmahl war Kapitel 13. Wir sind also in dieser Nacht, seiner letzten Nacht, die er lebt vor der Kreuzigung. Kapitel 14, 15 und 16 vom Heiligen Geist. In allen drei Kapiteln wird er als Geist der Wahrheit bezeichnet. Das ist also nicht nur hier das einmalige Vorkommen, sondern 14, 15 und 16. Und dann kommt die Geschichte mit Pilatus und er stellt dann die Frage, ja, was ist denn Wahrheit? Und relativiert damit alles. Also Wahrheit im Sinne von auch Erkenntnis und eben religiöse Wahrheit, also nicht Wissen, sondern Verständnis für Gott und Erlösung, das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Oh ja.
Wahrheit auch im Sinne von Wirklichkeit. Dem Menschen wird es offenbart. Es mangelt also nicht daran, dass Gott jetzt am Menschen irgendwie wirkt. Er wirkt am Menschen durch den Heiligen Geist. Er will dem Menschen auch helfen, wirklich die Wahrheit zu erkennen, sodass er gerettet werden kann. Aber der Mensch trifft dann doch noch die Entscheidung. Der Heilige Geist zwingt nicht, Gott zwingt nicht. Der Mensch trifft eine Entscheidung. Schauen wir mal weiter in Kolosser, in Kolosserbrief Kapitel 1. Hier wird uns auch noch etwas gesagt, wo Paulus nochmal, sag mal, den Finger auf den Punkt legt, um uns die Frage zu beantworten, was ist denn jetzt unser Anteil dran, gerade wenn es auch um die Erlösung geht. Das ist ja auch die Frage, um die es diese Woche geht. Kolosser 1, Vers 28 und 29. Kannst du uns das lesen, Vanessa?
Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht.
Genau. Was wird uns denn jetzt hier gesagt? Also Paulus spricht jetzt hier zwar vom Wirken Gottes in ihm, aber wie zeigt er auch, dass ein Einsatz des Menschen notwendig ist?
Naja, das ist, Paulus arbeitet hier mit seiner vollen Kraft und mit seinem ganzen Einsatz. Er vergleicht es hier auch, wenn ich an Ringen denke, ist es nicht etwas Einfaches, was mir einfach so zufällt. Ja, ich bin morgens aufgewacht und das ist mir zugefallen, sondern es ist wirklich mit einem harten Kampf verbunden. Wenn man den Ringern zuguckt, wie sie Millimeter für Millimeter sich da versuchen runterzubringen, beziehungsweise nicht von der Matte zu kommen, dann ist es wirklich mit sehr viel körperlichen Einsatz verbunden. Sie geben alles dafür. Und so hat auch der Paulus hier alles gegeben dafür, dass die Menschen von Jesus erfahren, dass sie auch den richtigen Weg erkennen. Aber diese Entscheidung kann er ihnen nicht abnehmen.
Ich meine, da im Vers 29, da spricht er von der Wirksamkeit und von der Kraft. Also zumindest bei mir in der Elberfelder Bibel. Im Griechischen steht dann das Wort Energeia, also Energie, das ist Kraft. Ja, da können wir uns was drunter vorstellen. Also im Grunde ist es schon der Heilige Geist, der diese Kraft gibt, an uns wirkt. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht mitspiele, funktioniert dieses Wirken des Heiligen Geistes nicht.
Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was heute viele Menschen in der modernen Gesellschaft gerne praktizieren, ist die Selbstoptimierung. Und das kannst du bis zu einem gewissen Grad kann man ja auch sich selbst optimieren. Man kann sich selbst umerziehen und man kann viele Dinge auch erreichen mit Disziplin und Willenskraft. Aber die wichtige Komponente, die halt hier im Glaubensleben dazukommt, ist der Heilige Geist, der mir das Wollen und das Vollbringen schenkt und der mit mir zusammenarbeitet, dass ich tatsächlich errettet werden kann. Ich kann mich nicht selbst optimieren, so weit, dass ich errettet werde.
Ja, ich denke, Paulus ist sich auch sehr seiner Begrenztheit bewusst. Er hat eine Menge eigene Kraft, aber er weiß auch, dass er im Prinzip das Wirken des Geistes braucht, damit er in dem Sinn Erfolg hat und Menschen sich bekehren. Das war ja dann auch die Schlussfolgerung, nachdem er bei den Korinthern war, wo er auf seine Erfahrungen in Athen zurückgreift, wo er sagt, ich habe da viele kluge Reden geschwungen und so, aber irgendwo konnte der Geist Gottes nicht so wirken. Da ist ihm das so bewusst geworden. Und in Korinth hat er mit ganz einfachen Worten gesprochen, versuchen, das Evangelium so einfach wie möglich rüberzubringen. Und da hatte er dann auch viel Erfolg.
Ich meine, wo seht ihr denn jetzt die Möglichkeiten? Also Gott wirkt an uns, das ist klar. Und wir haben auch irgendwo unseren Anteil dran. Aber wie geht das denn jetzt in der Praxis? Also was ist jetzt wirklich unser Anteil dran und was ist Gottes Anteil dran? Wie kriegt ihr das auseinander? Nicht, dass wir plötzlich jetzt in der Gefahr stehen, Gottes Teil zu tun. Oder wir tun vielleicht nicht das, obwohl wir etwas tun sollten. Habt ihr da irgendwie Erfahrung, oder?
Ich glaube, es gibt beide Extreme, nicht? Die einen, die sagen, ich brauche gar nichts machen, diese billige Gnade, Gott tut absolut alles. Dem würde ich entgegenhalten, der liebe Gott unterstützt unsere Faulheit nicht. Und dann gibt es die anderen, die versuchen, alles aus eigener Kraft zu schaffen und verzweifeln dann so wie in Römer 7, ich will's, ich will das Gute, aber ich kann es nicht umsetzen, ich schaffe das einfach nicht. Beide Extreme, so wie immer, sind falsch. Wir brauchen die gesunde Mitte. Das heißt, mein Bemühen und über mein Bemühen hinaus braucht es Gott, weil sonst Selbstoptimierung vielleicht ein bisschen, aber wie weit kommen wir? Zur Erlösung definitiv nicht alleine.
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, die Sachen, die ich erkannt habe, die nicht richtig und nicht gut sind für mich und wo ich weiß, ich stehe da in Gefahr, in die Versuchung hineinzutappen und auch da zu fallen. Der Teufel hat ja für jeden Menschen was anderes und was für mich eine Versuchung ist, muss ja für den anderen gar keine Versuchung sein. Aber wenn ich das weiß, und ich bewusst die Konfrontation damit suche und mich nicht davon fernhalte, ich glaube, das ist mein Part die Konfrontation damit zu meiden. Das kann mir Gott nicht abnehmen, wenn ich ganz bewusst mich dem aussetze und sage, na lieber Gott, jetzt hilf mir mal, dass ich da nicht falle.
Obwohl man das so provoziert hat, ja? Obwohl man sich an die Grenze begeben hat. So ungefähr, ja.
Wir haben einen interessanten Text in 1. Korinther 3, wo Paulus über Apollos spricht und über die verschiedenen Leute, die im Werk Gottes aktiv sind und wo es so ein Gegeneinander zu geben scheint. Und Paulus sagt, Leute, jeder hat irgendwie so einen anderen Aspekt und jeder trägt mit dazu bei. Einer pflanzt, ein anderer begießt und Gott schenkt letztlich das Gedeihen. Ja? Das zeigt auch so ein bisschen, dass eben ja wie ungemein wichtig auch in Bezug auf geistliche Gaben das Teamwork in der Gemeinde ist, dass man in Einheit zusammenarbeitet und dann kann Gottes Segen auch und Gottes Geist wirken. Mhm.
Für mich ist Paulus und sein Leben auch ein gutes Beispiel dafür. Einerseits sagt er im Römerbrief zum Beispiel, es ist absolut Gnade, Gott tut wirklich alles für unsere Erlösung. Und jetzt betrachte ich den gleichen Paulus in der Apostelgeschichte und dann merke ich seinen Einsatz, sein Wirken, sein Bemühen, sein Kampf. Und da sehe ich den Menschen Paulus, der sich sehr wohl bemüht, obwohl er verstanden hat, dass Gott die Erlösung schenkt. Also Gott schenkt die Erlösung, Paulus tut wirklich alles, was in seiner Macht und Kraft liegt und dann funktioniert Mission und das Leben. Und das ist, glaube ich, die richtige Kombination. Ich verstehe, Gott tut alles, aber ich weiß, ich tue trotzdem alles, was ich kann, ohne dass das jetzt zum Widerspruch wird. Okay.
Wir können noch einen Text lesen. Kannst du ihn uns lesen, Christian? Ja. Und zwar Lukas 13, Vers 24. Lukas Kapitel 13 und dort Vers 24, wozu wären wir denn hier aufgefordert? Diesmal.
Ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht, denn viele werden, das sage ich euch, danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können.
Tja, wie versteht ihr diesen Text? Wenn es darum geht, Gott wirkt an uns, er tut alles, was in seiner Macht steht, mangelt nicht am Wissen, aber der Mensch hat ja auch seinen Anteil dran. Wie versteht ihr das hier mit dem Ringen? Und manche wollen es auch und schaffen es nicht, so ungefähr.
Also was mir gerade aufgefallen ist, ist auch dieses Bild hier, ringt danach durch die enge Pforte. Wenn man sich so vorstellt, so eine Pforte, die richtig eng ist, wo man sich so richtig durchringen muss, da ist viel Widerstand und ich glaube, viele Christen oder wir glauben oft, dass wir ohne jeglichen Widerstand Fortschritte machen im Glauben. Aber das zeigt auch schon allein dieses Bild, da gibt es auch Widerstand. Es ist nicht einfach super, super einfach.
Ich sehe gerade auch das Thema in diesem Quartal, ja, die Schmelztiegel. Genau.
Das erinnert mich, dieses von alleine denken, dass es von alleine was wird, ist die Wahnsinns-Slogans, nimm die und die Pillchen und du wirst super schlank werden oder schlank im Schlaf und die Menschen denken, ja genau, das, ich kann eine Pizza essen, gehe schlafen und danach werde ich, wenn ich aufwache, 3 Kilo leichter sein. So funktioniert das nicht. Und mag sein, dass diese ganzen Methoden funktionieren mit einem sehr hohen Einsatz und Willenskraft und Disziplin. Und auch hier müssen wir, wir können uns selber nicht in den Himmel bringen, das ist schon klar. Aber trotzdem sollen wir alles dafür geben, dass wir dem Leben, was Gott uns vorgelebt hat, was Jesus uns vorgelebt hat, gerecht werden.
Ich glaube, der Mensch wird ja auch durch seinen Willen dirigiert, nicht durch die Triebe oder Gefühle oder Verstand oder was auch immer, sondern der Wille ist entscheidend. Und wir lesen ja in der Bibel nicht, das Wollen ist zwar vorhanden, aber das Vollbringen schaffen wir nicht. Also wir müssen es schon wollen, keine Frage, aber Gott ist es, der es an uns wirkt. Ich denke da auch an Galater Kapitel 5. Da listet er die Werke des Fleisches auf, das sind die Sachen, die wir selber schaffen. Und dann kommt die Frucht des Geistes, das ist Gott, der es bei uns bewirkt, eben die guten Eigenschaften, die dort dann aufgezählt sind. Mhm. Also es braucht beides, mein Wollen, mein Bemühen vielleicht auch, aber das Vollbringen, schlussendlich ist Gott.
Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich bin jetzt im Dienstagsabschnitt, wo es dann heißt, den Willen kontrollieren. Der Lektionsschreiber drückt sich jetzt gleich am Anfang so aus, zu den größten Feinden unseres Willens zählen unsere Gefühle. Was denkt ihr über diese Aussage? Könnt ihr dem zustimmen oder seht ihr das anders? Zu unseren größten Feinden, also zu den größten Feinden unseres Willens zählen unsere Gefühle. Gefühle als Feind unseres Willens?
Ich glaube, das könnte ich so unterschreiben sogar, wenn ich mir im Schulalltag, darf ich mir das so oft anhören, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Ich will aber, wohl wissend, dass es nicht gut ist oder dass man jetzt das tun sollte, ja, ich habe aber keinen Bock. Und man lässt sich sehr leicht von seinen Gefühlen, seinen Emotionen leiten, wohl wissend, dass es schlecht für mich ist. Und trotzdem, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo alles über die Gefühle und Emotionen geregelt wird. Und ich finde es so traurig, wenn dann man kleinen Kindern schon im kleinen Kindalter beibringt, lebe deine Gefühle aus. Du darfst deinen Frust ausleben, du darfst alles ausleben, deine Wut ausleben. Wo ich mir sage, das ist kein willenloses Tier, das nach Instinkten handelt, sondern es muss erzogen werden, das Kind, wo auch es schaffen muss, mit seinen Gefühlen umzugehen und diese zu kontrollieren. Und wenn wir Ellen White lesen, in dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, da schreibt sie einiges dazu, dass wir Herr über unsere Gefühle sein müssen.
Okay. Die Gefühle sind ja nicht per se schlecht. Sie sind auch gut und gewollt. Und wenn ich Jesus da in den Evangelien beobachte, da heißt es immer wieder, da sieht er die Volksmenge und er wurde innerlich bewegt. Also da sind auch Emotionen da. Die sind also grundsätzlich nicht schlecht. Das Problem ist, dass uns zum Beispiel die Werbung alles Mögliche einreden will. Und wie versucht sie das? Sie versucht uns über die Emotionen zu erreichen. Dann sind wir besser oder schöner oder was auch immer dann der Effekt ist, wenn wir dieses Ding besitzen oder kaufen. Und da müssen wir einfach ganz bewusst sagen, okay, Gefühle sind zwar schon auch gut, aber schlussendlich muss manchmal dann der Verstand über den Gefühlen regieren und herrschen und sagen, okay, das klingt zwar jetzt angenehmer und unterstützt vielleicht meine Faulheit und den inneren Schweinehund, aber mein Verstand sagt mir, die Pille zum Schlankwerden wird vielleicht nicht die Lösung sein, sondern es braucht vielleicht auch noch was anderes dazu. Das sagt mir dann die Logik und mein Hirn.
Also ich bin von Haus aus, glaube ich, ein sehr verstandesmäßiger Mensch, der auch gerne so, wenn er Entscheidungen treffen muss, dass er auf einer sehr verstandesmäßigen Ebene tut, der sich Checklisten macht und so weiter. Und von daher haben Gefühle für mich eigentlich so nie eine große oder, sage ich mal, im ersten Teil meines Lebens nicht so eine große Rolle gespielt, bis mir jemand sagte, du, Gefühle haben auch ihren Platz und es gibt auch sowas wie eine positive Intuition. Also manchmal begegnet man jemand und man spürt so irgendetwas unterschwellig, dass der nicht echt ist, dass der vielleicht verlogen ist oder keine Ahnung. Man spürt irgendwas zwischen den Zeilen. Man kann das noch gar nicht richtig ausdrücken. Man nimmt das wahr und vielleicht erst später kann man das dann in Worte fassen oder so. Und also seit mir jemand das gesagt hat und ich auch versucht habe in meinem Leben, das mal wahrzunehmen, muss ich sagen, also Gefühle haben ihren Platz, aber so wie Johannes sagte, sicherlich nicht absolut, sondern immer auch eingebettet in die Gesamtheit des Menschen und letztlich sich nur alleine auf Gefühle zu verlassen, das ist sicherlich eine sehr große Gefahr.
Ist klar, ja. Also, ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr im Freundeskreis jemanden habt, der eine Beziehung ist, wo ihr denkt, das ist vielleicht nicht so eine gute Beziehung. Und man traut sich vielleicht sogar, diesen Freund, diese Freundin anzusprechen und zu sagen, da hat man vielleicht ein paar Bedenken. Man wird wahrscheinlich feststellen, dass in den meisten Fällen man die Person nicht überreden kann oder überzeugen kann. Und ich glaube, das hat auch viel mit den Emotionen zu tun. Emotionen haben wirklich einen großen Halt auch in das, was wir tun und wie wir leben. Und ich würde dieser Aussage schon größtenteils zustimmen.
Ich glaube, die Gefühle werden manchmal auch für uns zur Ausrede. Nicht? Ich fühle mich heute nicht so gut, daher gehe ich jetzt heute nicht zum Gottesdienst oder so. Nicht? Und wir reden uns mit unseren Gefühlen aus, wohl wissend, dass eigentlich unser Verstand klüger wäre jetzt als die Gefühle und uns den richtigen Weg zeigen könnte. Nur der ist anstrengend und das ist eben diese enge Pforte oder der schmale Weg oder so.
Gefühle sind von Gott geschaffen und die sind auch von Gott gewollt. Sie sind auch positiv, aber der Kopf muss über die Gefühle herrschen. Ich, so wie du jetzt gerade das Beispiel genannt hast mit den Freundeskreis, ich kann mich daran erinnern, in meiner Jugendzeit, da hatten wir ein junges Mädel bei uns in der Jugend, die hat sich unsterblich in einen jungen Mann verliebt und alles Reden und Argumentieren hat nichts geholfen. Und alle haben ihr gesagt, lass das sein, du wirst todunglücklich sein. Ihr einziges Argument war, wenn ich ihn sehe, habe ich Schmetterlinge im Bauch. Naja, nach 2 Kindern waren die Schmetterlinge weg und gescheiterte Ehe, gescheiterte Beziehung und es hat alles ein sehr, sehr böses Ende genommen. Die Schmetterlinge im Bauch waren nicht die richtigen Berater, als es darum ging, lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. Ja.
Also wir fassen zusammen, Gefühle sind kein zuverlässiges Messinstrument für die Wahrheit. Die Wahrheit kann ganz woanders liegen. Und hier brauchen wir offensichtlich etwas außerhalb von uns, was uns die Wahrheit zeigt. Und das sollte unseren Verstand ansprechen. Gefühle können natürlich auch mithelfen, keine Frage. Ja. Wir haben auch Gefühle und Gefühle können auch mithelfen, eine Entscheidung zu treffen und an gewisse Wege zu gehen. Aber Gefühle können eben tatsächlich auch, wie es hier oben heißt, und das ist ja gemeint, diese Dimension, ein Feind sein, wenn es eben gerade auch dem Willen oder dem Verstand oder gar der Wahrheit oder dem Willen Gottes vor allem entgegensteht. Petrus hat uns auch was zu sagen. Schaut mal in den 1. Petrusbrief und dort in Kapitel 1. Wir gehen in den Petrusbrief, Kapitel 1 und dort Vers 13. Hannes, kannst du uns den Text lesen? 1. Petrus, Kapitel 1 und dort Vers 13.
Petrus sagt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi.
Also hier sollen wir unsere Gesinnung umgürten. Gürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wie versteht ihr denn das? Was meint denn hier Petrus damit?
Die Lenden begürten ist in der Bibel ein Bild dafür, dass man sich aufmachen soll, dass man aktiv werden soll, dass man
bereit ist,
richtige Schritte zu tun, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das eben, ja, wie es hier heißt, im Hinblick auf darauf, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Und letztlich sind wir hier von der Gnade Gottes abhängig.
Und es wird auch die Nüchternheit betont. Also wir sollen schon einen klaren Verstand dabei haben bei unseren Entscheidungen oder überhaupt gerade hier in dieser Hoffnung darauf.
Ich finde es so schön, dass wir einen rationalen Glauben haben. Es gibt so viele mystische Glauben, wo du sehr viel Emotionen brauchst und wo auch wirklich bewusst über Emotionen gesteuert wird, was nichts mit Rationalität zu tun hat. Und Gott fordert uns auf, einen rationalen Glauben zu haben. Und das finde ich so, so wertvoll auch, dass ich eben mich für etwas entscheiden muss, letzten Endes nicht nur kann, sondern ich muss mich dafür entscheiden und ich werde nach meiner Entscheidung dann auch gerichtet.
Würdet ihr dem zustimmen, dass es tatsächlich möglich ist, mit unserem Willen oder unserem Verstand auch Gefühle zu lenken?
Also wenn ich unterwegs bin beim Joggen und die Sonne schon heiß ist, dann denke ich mir manchmal, warum tue ich mir das an? Also da sind meine Gefühle da und sagen wir, da geht zu Fuß gemütlich weiter. Ne? Und dann sagt mir wieder mein Verstand, ja, das Training für den Herz-Kreislauf ist schon gut und richtig. Ja? Und dann entscheidet oder siegt bei mir dann der Verstand und ich laufe halt trotzdem weiter. Also das ist das Leben.
Also es ist möglich, auch wenn man vielleicht verliebt ist, wie du vorhin das Beispiel brachtest, auch so ein Stück weit rational ranzugehen, auch wenn es schwer ist vielleicht in dem Moment. Es kann ja auch mal das Gefühl kommen, Gott liebt mich nicht, oder es kann das Gefühl kommen, Gott vergibt mir die Sünde nicht. Ja, aber wenn das geschrieben steht, dass Gott mich liebt, dass er mich nie alleine lässt, wenn geschrieben steht, dass er mir meine Sünden vergibt, was gewinnt dann? Ja, mein Gefühl, mein Eindruck, meine Meinung oder das klare Wort?
Ellen White schreibt ja so viel darüber, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen sollen. Vor allen Dingen in Bezug auf die Erlösungsfrage, wo sie ihr selbst ihr Leben beschreibt, als sie als junges Mädchen oder junge Teenagerin damit gerungen hat, ob sie von Gott angenommen ist oder nicht angenommen ist und ihre Gefühle sie immer wieder in fast depressive Lage versetzt haben, wo sie sich dessen nicht sicher war, dass Gott sie annimmt. Mhm.
Naja, die Gefühle sind natürlich absolut subjektiv. Und da braucht es jetzt sozusagen die objektive Wahrheit, die Bibel, den Heiligen Geist, wie auch immer wir das definieren, die von außen als Stimme zu uns kommt und sagt, auch wenn du dich jetzt als Sünder fühlst und als hoffnungslosen Fall fühlst, das Bibelwort sagt trotzdem, da gibt es eine Verheißung, die Sünde kann vergeben werden, die kann ganz unten am Meeresboden landen und wir können erlöste Kinder Gottes sein. Also mein subjektives Gefühlsleben kann durch das objektive Wort Gottes eine Korrektur erleben.
In beide Richtungen, dass ich selig bin und denke, ich bin eh so gut, ich brauche keine Korrektur oder dass ich...
Ja, das ist das andere Extrem natürlich.
Ja. Und manchmal können die Gefühle dem dann auch nachfolgen. Ja, wenn ich mich dann jetzt entscheide, im Glauben, Gott hat mir meine Sünde vergeben, dann kann auch das Gefühl danach den Frieden und all das, was dann kommt, geben.
Also ich würde nochmal eine Lanze für die Gefühle brechen wollen. Ja. Weil ich schon finde, also Gefühle müssen wahrgenommen werden. Sie müssen sicherlich nicht immer ausgelebt werden, aber sie müssen wahrgenommen und nicht unterdrückt werden. Mhm. Weil ich glaube, dass da auch eine Gefahr besteht, dass man einfach Gefühle unterdrückt und nicht wahrnimmt, dass ein Gottesdienst verkopft ist und man nicht auch vielleicht Raum für Gesang, für Lobpreis oder so hat. Also da müssen wir, glaube ich, als Adventisten auch speziell manchmal aufpassen, dass wir nicht zu verkopft sind in unserem Denken, unserem Leben, unseren Gottesdiensten.
Mhm. Man kann sich auch dafür entscheiden, ja. Enthusiastisch zu sein, zum Beispiel. Schau mal weiter, es gibt noch einen interessanten Text, wo Jesus etwas in der Bergpredigt sagt, und zwar in Matthäus Kapitel 5. Raphael, ich lade dich ein, nochmal diesen Text mit uns zu lesen. Das ist Matthäus 5, Vers 29 und Vers 30. Eine ziemlich radikale Aussage. Matthäus 5, Vers 29 und Vers 30.
Vers 29 und 30. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deine Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deine Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird.
Ja, was ist denn hier so radikal an dem, was Jesus sagt? Ich sehe, ihr habt noch alle Augen und alle Hände und alle Füße. Also. Nehmen wir das mal nicht so wörtlich, aber was ist hier so radikal?
Ich glaube, die Theologen sagen, das ist eine Hyperbel, das ist eine Übertreibung, ein rhetorisches Stilmittel, das so ein krasses Bild bringt, dass es eben auch einprägsam ist. Anderswo in der Bergpredigt spricht er vom Balken im Auge und so, den gibt es ja nicht wirklich, das ist uns ja klar. Und hier möchte Jesus uns auch nicht zu dieser Radikalität führen, dass wir Auge oder Hand zerstören, sondern er will einfach aufmerksam machen auf die Gefahr, die eben durch das Auge da ist. Davor spricht er von der Frau, die du eben mit falschen Augen und Gedanken anschaust. Da muss ich aufpassen auf mein Auge. Und das ist also eigentlich gut verständlich, was Jesus hier sagt. Ich glaube, buchstäblich kann er nicht gemeint sein, das ist ganz logisch, aber er will durch dieses krasse Bild eben die Aufmerksamkeit auf eben eine Sache lenken.
Okay. Es zeigt auch, wer verantwortlich ist. Es ist ja nicht Gott derjenige, der auf einmal das Hand abhackt oder das Auge wegwirft oder wie auch immer, sondern derjenige muss selber das auch tun. Es zeigt also die Eigenverantwortung auch, um Sachen zu überwinden, spielen wir auch eine Rolle.
Mhm. Bringt mal Beispiele, wie wendet ihr das denn an? Wie lässt sich das anwenden? Wir sind uns ja einig, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier Hände abpacken und solche Sachen. Ja. Wie lässt sich es denn anwenden im Alltag?
Wir haben zwei Teenagerkinder zu Hause und das ist dann, oft gibt es dann die Diskussion, ja, aber die anderen tun es doch auch. Und eigentlich will ich das nicht tun, aber weil es alle gemacht haben, wo dann immer wieder dann du drauf kommen musst, du bist kein willenloses Opfer. Du kannst dich für das Richtige entscheiden. Ja, es bedarf deiner Mobilität, es bedarf deines Mutes zu sagen, nein, ich gehe oder ich mache das jetzt nicht mit oder ich schaue mir das jetzt nicht an, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Und dass es vielleicht auch dieses rechte Hand abhacken oder was auch immer vor den anderen dich auch positionieren und sagen, ich mache es nicht oder wegzugehen einfach. Mhm. Was dir vielleicht im ersten Moment sehr weh tut, weil du dich von den anderen separierst oder vielleicht als Verlierer oder weiß ich was dastehst, aber trotzdem im Nachhinein dir das wesentlich mehr Frieden bringt, weil du weißt, dass du dich für das Richtige entschieden hast.
Mhm. Was uns auch wiederum bewusst macht, welchen Einfluss wir haben mit unserem Willen, ja, die Willenskraft.
Es geht darum, konsequent das umzusetzen, was ich als richtig erkannt habe. Ich bleibe da beim Beispiel mit meiner Schwester. Ne? Ich habe damals noch bei einer Versicherung gearbeitet und da habe ich immer wieder so Schulungen erlebt. Nicht? Und dann musste ich dort, da sind wir so 2-3 Tage in so einem Seminarhotel gewesen, und dann musste ich dann immer beim Essen erklären, was ich jetzt esse und was ich nicht esse. Na, dann habe ich gesagt, okay, kein Schweinefleisch. Na, dann war im Salat Schinken drinnen. Dann habe ich mir gedacht, okay, die haben mich noch immer nicht verstanden. Wie ich dann Vegetarier war, war das viel einfacher. Habe ich gesagt, kein Fleisch, überhaupt kein Fleisch. Und ich habe immer was Gutes zum Essen bekommen. Aber das ist der Punkt. Ich muss konsequent umsetzen, was ich als richtig verstanden habe. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und da braucht es eben den Willen, logischerweise.
Ich glaube, hier kommt auch noch der Aspekt, dass man erkennen muss, was verleitet mich denn überhaupt zur Sünde? Gibt es Situationen oder Umgebungen, in der ich mich befinde, die mich immer wieder zu einer Sünde verleiten? Und das heißt, sich dann von diesen Sachen zu trennen. Das kann so drastisch sein, dass es vielleicht ein Freundeskreis ist, der immer dich dazu bringt, was richtig Doofes im Leben zu machen, wo du merkst, eigentlich ist das nicht gut. Dann wäre das für mich auch ein Vers, der sagt, es ist vielleicht besser, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Erstmal jetzt, dass man sich davon trennt. Wir kennen es ja auch von den ganzen Suchtmitteln. Wenn du ständig in der gleichen Umgebung bist, wo andere auch konsumieren, wirst du immer in der Versuchung sein, auch mitzukonsumieren. Das heißt es auch wirklich, einen Schlussstrich zu ziehen.
Mhm. Ja. Also eben konsequent sein. Wenn du das anbringst, da dieses Beispiel mit dem Rauchen. Früher haben wir so als Gemeinde oft so 5-Tage-Pläne, um die Leute zum Nichtrauchen zu führen, durchgeführt, und da hat ein Teilnehmer mal erzählt, ne, der war Tankwart bei der Tankstelle, und die Leute haben ihm dann sehr gerne für seine Dienste eine Zigarette angeboten, und das hat ihn dann schlussendlich auch eben in die Versuchung geführt, und dann hat er vor den Augen dieser Leute, die ihm das angeboten haben, die Zigarette genommen, zerrissen und auf den Boden geschmissen. Die haben nie wieder eine Zigarette angeboten. Das war natürlich vielleicht nicht unbedingt eine höfliche Art, aber es war konsequent. Er hat gewusst, das bringt mich eventuell wieder in Gefahr, und er hat demonstrieren wollen, jetzt auch nach außen hin, nein, Schluss, ich habe mich geändert. Früher habe ich diese Zigarette gerne angenommen, jetzt nicht mehr. Punkt.
Aber das ist eigentlich ein gutes Bild, was du sagst, dass er die Zigarette sozusagen zerbrochen hat, also gebrochen hat und in 2 Teile zerstört hat. Ich denke, dass es manchmal in unserem Leben so Dinge gibt, die in der Phase sind, wir biegen irgendwas und wollen es eigentlich ablegen, aber wir biegen es nur und es biegt sich dann wieder zurück und die Gewohnheit bleibt dann da.
Absolut.
Aber wenn man es bricht, dann ist es vorbei, dann ist die Befreiung erst da, und dann hat es auch von der Gefahr verloren, die es auf das eigene Leben ausüben kann.
Ich meine, so ein Zerbrechen kann ja auch manchmal ein bisschen schmerzhaft sein. Ne? Und trotzdem, es ist die radikale Entscheidung mit der richtigen Konsequenz, und auf längerfristig habe ich dann wahrscheinlich damit gewonnen.
Mhm. Klingt so, dass man eine Strategie braucht, oder? Also ihr springt jetzt so auf Beispiele, ihr spricht Beispiele an. Und wenn ich dann merke, okay, das kann für mich eine Gefahr werden, für manche ist es vielleicht das Rauchen, für andere ist es vielleicht der Alkohol, für den nächsten ist es vielleicht die Pornografie und was es alles geben kann, da bräuchte es schon eine Strategie. Geht jetzt nicht darum, wirklich die Augen rauszureißen und die Hände abzuhacken, aber dass man für sich überlegt, wenn ich weiß, das kann zur Gefahr werden, dann gehe ich vielleicht bewusst eine andere Straße, einen anderen Weg oder meide gewisse Gesellschaften oder was auch immer, um mich eben nicht in Gefahr zu bringen.
Das ist in jeglichen Lebenslagen, muss man sich das vorher schon überlegen, wie reagiere ich auf etwas. Wenn man in etwas hineinstolpert, mit dem man vorher gar keine Erfahrungen hatte, und auf einmal ist man drin und weiß nicht, wie man reagiert, das ist eine Sache. Aber beim anderen muss ich vorher mir schon überlegen, was werde ich tun im Fall X. Und das kann mir dann helfen, nicht in die Versuchung zu geraten oder in der Versuchung zu bestehen. Wenn ich aber mir überlege, naja, schauen wir mal, was passiert, ja, da wird es meistens das Ganze schief gehen.
Oder gerade immer so am Abgang zu spielen. Ja. Es gibt ja diese Geschichte auch, wo jemand einen neuen Fahrer brauchte. Und er hat dann halt gefragt, wie weit würden Sie denn an den Abhang fahren? Und die haben alle nacheinander so geprotzt, ja, die würden da ein paar Zentimeter, ein paar Millimeter und so weiter, ja. Und wer hat am Ende den Job bekommen? Und derjenige, der gesagt hat, ich würde schauen, dass ich so weit wie möglich weg bin. Ja, wahrscheinlich kriege ich den Job gar nicht, ne? Und den hat er genommen. Den hat er genommen. So ist es auch für uns eine Strategie, ja, dass wir uns nicht absichtlich in Gefahr bringen, nicht absichtlich in Versuchung bringen. Und hier ist klar, wir haben einen Willen, den wir dafür einsetzen dürfen. Gott gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Er gibt uns die Informationen auch dafür. Er hat das gute Werk angefangen. Er wird es auch vollenden. Aber auch von unserer Seite braucht es diesen Einsatz, ja, diese Bereitschaft, uns verändern zu lassen, aber auch den Willen darauf zu setzen, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten. Schließen wir noch ab mit einem Gebet. Hannes, betest du noch mit uns?
Gerne. Herr Jesus, wir haben jetzt über viele Dinge nachgedacht. Ich möchte dich bitten, schenk uns über unseren Willen hinaus auch das Vollbringen. Herr Jesus, wir kennen unsere Schwächen, wir kennen auch die Dinge, die uns anfechten und vielleicht schon mehrmals in unserem Leben zur Versuchung geworden sind. Vielleicht ringen wir auch damit, dass wir sagen, eigentlich wollen wir schon das Gute, aber unser Wille ist einfach nicht stark genug, um zu bestehen. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, schenk uns einen starken Willen, der von dir geprägt ist. Und wir verstehen auch unser Unvermögen und darum wollen wir dich auch bitten, schenk du diese Kraft, die wir zusätzlich brauchen, über unser Vermögen hinaus. Herr Jesus, wir wollen uns ganz auf dich verlassen, auf deine Gnade, auf deine Kraft, auf den Heiligen Geist, der an uns wirkt, der in uns auch diese Frucht des Geistes zur Vollendung, zur Entfaltung bringen möchte. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, schenk uns einen starken Willen, schenk uns die rechten Gefühle, schenk uns deine Kraft, damit wir zum Ziel gelangen. Das wollen wir dich bitten. Amen.
Amen. Amen.